Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Olli Seidler.
Kickerherz, es gibt wieder eine Ausgabe unseres Podcasts, aber heute leider mit einer Träne im Knopfloch links und im Auge rechts, denn Ansgar ist nicht mit dabei.
Liebe Kickerherz-Podcast-Freunde, seid froh, dass ihr mich nicht seht, sondern nur hört. Ich bin wirklich, wie man an der Stimme hört, leider out of order, muss jetzt in die Apotheke, aber wir werden uns alle zeitnah wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, Ansgar.
Ansgar, beste Besserung, alles Gute, wir freuen uns auf nächste Woche, dann gibt's die nächste Podcast-Produktion, dann wieder mit einem fitten Ansgar Brinkmann. Heute eine abgespeckte Variante, wir schauen ein bisschen auf das, was am vergangenen Wochenende war und das, was uns am 34. Spieltag noch so entgegenspringt. Los geht's mit einem neuen Song! Die Millantor Allstars, wenige Minuten nach dem Abpfiff, released. Bosse, Mitra Kasai, die Hanse-Mädchen mit dabei, deine Cousine Bella B., Oliver Rohrbeck oder auch König Boris. Super Angelegenheit. Wir verneigen uns vor dem FC St. Pauli mit dem 3:1 Erfolg gegen den VfL Osnabrück, also die Rückkehr in das deutsche Fußballoberhaus. Bereits am Abend zuvor, Samstagabend, hat die KSV Holstein den Flug in die erste Liga geschafft. Die Störche flattern also auch nach oben. Auf dem YouTube-Kanal von Kiel wurden dann auch direkt nach dem Ende des Spiels ein paar flotte Reaktionen eingefangen.
Marco Kommender, was sagen wir zum Aufstieg? Geil! Ja! So, weiter geht's! Finn Porat, meine Damen und Herren. Was sagen wir hier zu diesem Ereignis?
Es ist geisteskrank! Ja! Bundesliga!
Kapitän Philipp Sander, wie haben Sie das Spiel heute gesehen?
Ja, über 90 Minuten dominant gewesen.
Aber am Ende leider nur ein Punkt.
Ja, ganz genau. Es ist ein bisschen ärgerlich, da nochmal so einen Elfmeter zu bekommen. Gehen wir auf jeden Fall morgen früh in die Analyse rein. Müssen wir aufarbeiten.
So kann es nicht weiter.
Und dann hoffen wir, dass wir gegen Hannover wieder ein anderes Ergebnis erzielen können.
Alles klar. Vielen Dank.
Die Spieler Marco Kommender, Finn Porat und Co. auf jeden Fall ausgelassen in der Kabine mit dabei. Ich bin da gewesen, habe das Ganze mit Thorsten Matuschka, mit Tusche, kommentieren dürfen. Das war eine unglaubliche Energie in diesem Stadion, wo ja in Anführungszeichen nur bummelig 15.000 Zuschauer drin sind. Aber die haben ein Feuerwerk entfacht. Sie haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Es war schon ein kurioses Spiel, weil es gab in der frühen Phase nach der sehr frühen Führung von Holstein Kiel eine Situation, wo es eigentlich einen Elfmeter für Düsseldorf hätte geben müssen und dieser Elfmeter wegen Handspiels wäre gleichzeitig eine rote Karte gewesen für den Innenverteidiger Patrick Erras von Holstein Kiel. Schiedsrichter Sven Jablonski hat aber die Entscheidung nicht gezogen, die er hätte ziehen müssen. Das Ganze wäre vielleicht nochmal eine andere Geschichte geworden an diesem Spieltag, aber das gehört eben zum Fußball mit dazu und Kiel konnte das wirklich brillant verteidigen, was Düsseldorf dann auch nach vorne geworfen hat. Es gab diesen einen Elfmeter, den Jollis dann noch verwandelt konnte. Und so muss man sagen, es gab es eigentlich noch nie im deutschen Fußball-Syntax, dass eine Mannschaft ein Spiel mit 1:1 gewonnen hat. Aber in dem Fall war es wirklich so, Kiel hat das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:1 gewonnen und danach brachen natürlich alle Dämme. Schon wenige Minuten vor dem Schlusspfiff rannten die ersten Fans auf den Rasen, weil ein Foulpfiff vom Schiri vermutet wurde, dass es der Schlusspfiff war. Und dann mussten die Kieler Spieler die Fans wieder hinter die Werbebande zurück beordern. Das haben die dann dementsprechend auch gemacht. Ja, und danach war es dann eben durch. Gratulation auch da. Marcel Rapp, der Trainer, hat einen Riesenjob gemacht, genauso wie Fabian Hürzeler. Jeweils beide mit ihrem Staff sensationell durch die Saison geführt. Bei St. Pauli gibt es so viele, die herausgestochen haben. Im Endeffekt ist es aber eine spektakuläre Teamleistung. Vasil, der Keeper bei St. Pauli, Kapitän Irvine, der immer vorangeht, Johannes Eggestein vorne und so weiter und so fort. Bei Kiel vielleicht ganz besonders herausragend, Philipp Sander, der Kapitän, der sich in dieser Saison zu einem absoluten Erstligaspieler entwickelt hat. Er steigt ja nicht nur mit Kiel auf, er geht dann auch weg, er geht zu Borussia Mönchengladbach. Und Louis Holtby, was für eine Geschichte, der ist beim HSV irgendwann aussortiert worden, weil man nicht mehr so richtig an ihn geglaubt hat. Aber mit 33 Jahren ist er da derjenige gewesen, der im Mittelfeld das Klavier getragen hat in so vielen Spielen. Ein Vorangeher. Und auch das ja ein sporthistorisches Ereignis, während St. Pauli ja schon in der ersten Liga gespielt hat, ist Schleswig-Holstein jetzt auch das letzte Bundesland, das einen Erstligisten haben wird. Alle anderen Bundesländer haben oder hatten Erstbundesligisten. In einigen sogenannten neuen Bundesländern gab es dann zumindest DDR-Oberligisten, also da auch Erstligisten. Schleswig-Holstein hatte das in einer ersten Bundesliga im deutschen Oberhaus noch nie. Also ganz viel Freudentränen im Norden bei St. Pauli und bei Holstein Kiel. Der Hamburger SV allerdings, und das war dann am Freitagabend zum Auftakt des 33. Spieltages schon klar, hat durch die Niederlage mit 0:1 beim SC Paderborn keine Chance mehr, ist Vierter und kann das dann dementsprechend auch maximal noch bleiben. Möglicherweise kann man noch vom KSC abgefangen werden oder sogar von Hannover 96. Das kommt dann auf den letzten Spieltag an, aber Steffen Baumgart hat auf der Spieltagspressekonferenz versucht, das Ganze auch so ein bisschen mit einem positiven Spin zu versehen.
Du bist jetzt einen Spieltag vor Schluss, bist du aus dem Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga, bist du raus. Das bedeutet, dass der HSV auf eine Art natürlich eine große Enttäuschung hat, auf der anderen Art im Gegensatz zu den Zeiten vorher vielleicht von Anfang an gleich vernünftig planen kann und nicht erst 3 Wochen, nachdem die Saison vorbei ist. Vielleicht hilft uns das. Ich glaube ja, und ich glaube, dass wir gestärkt aus der Situation rauskommen. Ich auf jeden Fall.
Also Baumi ist ja sowieso irgendwie jemand, der sich nur Hemden kauft, wo die Ärmel schon hochgekrempelt sind. Also das ist einer, der auf jeden Fall jetzt den Besen in die Hand nimmt. Und dann muss natürlich irgendwie intensiv analysiert werden, wie sieht das aus mit dem Kader, wer hilft dir im Endeffekt weiter. Auch diejenigen, die jetzt schon länger da sind, auch ein Sebastian Schonlau, auch ein Jonas Meffert etc. Da muss man eben auch diskutieren, wie will man sich jetzt dann demnächst aufstellen. Will man eher in die Richtung gehen, dass man eben den Steffen Baumgart Fußball auch zu 100% rüberbringen kann, da müssen sie jetzt einfach wirklich diesen Zeitvorsprung, auch wenn es nur wenige Stunden sind, nutzen, um mit klarer Kante, schnelle Analyse in die Kaderplanung zu gehen, weil in den vergangenen Jahren hat man ein Gerüst beieinander gehalten. Das ist auch schön und auch gut gewesen, aber im Endeffekt war es so, dass diese 5 Jahre auch unter Jonas Bolt einen wirtschaftlichen Erfolg gebracht haben. Die Fans laufen dem HSV die Bude ein, sie haben einen unglaublichen Zuschauerzuspruch. Wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, dass sie mehr Zuschauer haben als Manchester City, als Liverpool. Aber es ist natürlich die Krönung nicht da gewesen, weil wer ist in dieser Zeit alles schon aufgestiegen? Paderborn ist aufgestiegen, Fürth ist aufgestiegen, Kiel, St. Pauli sind aufgestiegen, aber der große HSV mit einem tollen Etat, mit phasenweise wirklich begeisterndem Fußball, hat es im Endeffekt immer wieder nicht geschafft. Und nun braucht es die Möglichkeit, alles von links nach rechts zu krempeln, um dann vielleicht mal mit einem 2- oder 3-Jahresplan zu starten und nicht mit diesem Druck wie vor dieser Saison zu sagen, wir sind der Favorit. Unser klares Ziel ist der direkte Aufstieg. Alles andere wäre ein Scheitern. Also in Hamburg wird man die Tränen trocknen. In Braunschweig hatte man lange die Befürchtung, dass es Tränen geben würde. Wer hätte eigentlich im Herbst, Winter vergangenen Jahres damit gerechnet, dass sich Eintracht Braunschweig noch würde retten können. Aber Daniel Scherning kam und hat wirklich einen überragenden Job gemacht am 33. Spieltag. Sichert Eintracht Braunschweig mit dem Sieg gegen Wien Wiesbaden die Klasse. Hinterher gab es Platzsturm und Party und natürlich auch da Gesang. Ja, Platzsturm natürlich auch in Braunschweig und die Freude riesengroß. Und Daniel Scherning hat dann hinterher auf der Pressekonferenz ziemlich erschöpft, aber auch unglaublich erleichtert Folgendes gesagt.
Ich bin wahnsinnig stolz auf alle, auf die Zuschauer. Unfassbar, wie sie uns unterstützt haben, wie laut sie heute waren, wie sie der Mannschaft Kraft gegeben haben. Unfassbar, was die Jungs seit November geleistet haben. Nicht nur die, die im Rampenlicht stehen. Wenn du Erfolg haben willst, dann ist das immer eine Teamleistung. Und ich glaube, dass wir auch einfach es geschafft haben, verdient, völlig verdient in dieser Liga zu bleiben. Eintracht Braunschweig gehört in die zweite Bundesliga und das haben wir geschafft und deswegen freue ich mich für alle in dieser Stadt, in dieser Region.
Mit dem Erfolg von Eintracht Braunschweig gegen Wien ist dann auch klar, dass der erste FC Kaiserslautern die Liga halten wird, weil die Blau-Gelben ja Wiesbaden vom FCK weggehalten haben. Das heißt also auch der Club, der im DFB-Pokal ins Spiel stehen wird, die Pfälzer. Sie sind weiter zweitklassig. Gratulation in dem Zusammenhang auch an Friedhelm Funkel, der Grand Senior, der deutschen Fußballtrainer, hat es geschafft, mit 70 Jahren den Verein übernommen und dann gesichert. Zwischenzeitlich hat man ihnen Hosenscheißer-Fußball vorgeworfen, aber Friedhelm Funkel ist seiner Linie treu geblieben und der FCK ist safe. Wer in die Relegation geht, ist noch nicht so ganz klar. Entweder Wien Wiesbaden oder Hansa Rostock entscheidet sich am letzten Spieltag. Osnabrück abgestiegen. Das war seit dem Dienstag der vergangenen Woche klar. Wer in der Aufstiegsrelegation mit dabei sein wird in der zweiten Liga, ist dagegen nun in Stein gemeißelt. Fortuna Düsseldorf wird das Ganze angehen. Aber gegen welchen Verein? Das wird sich dann auch erst am kommenden Wochenende weisen. Entweder ist es der erste FC Union Berlin, aktuell auf Platz 16, oder es ist der erste FC Köln. Die können da auch noch mit beikommen. Möglicherweise noch Mainz oder der VfL Bochum. Die sind noch in der Verlosung drin. Alle eng beieinander. Köln und Union könnten sogar auf Punktgleichheit kommen. Heißt also, wenn der erste FC Köln am letzten Spieltag sein Spiel gewinnt beim ersten FC Heidenheim und Union das Heimspiel gegen den SC Freiburg verliert, dann könnte es halt sein, beide 30 Punkte, beide die gleiche Tordifferenz. Dann allerdings würde die Anzahl der mehr geschossenen Tore zählen und die spricht dann für den ersten FC Union. Das heißt, je klarer Köln gewinnt, desto besser ist es für die Geißböcke und Union hat natürlich die Möglichkeit, sich mit einem Erfolg gegen das Team von Christian Streich, der sein letztes Spiel als Trainer des Sportclubs in der Fußball-Bundesliga erleben wird, zu sichern. Vielleicht spricht für den ersten FC Köln das alte Sprichwort, Totgesagte leben länger. Das war ja schon eine absolut wilde Angelegenheit am vergangenen Spieltag gegen den ersten FC Union Berlin. Da war es dann in Spielminute 87 Tigges mit dem 2:2 und dann in der 90. plus 3 Downs per Kopfball mit dem 3:2. Tollhaus Köln! Yeah! Stimmung ist grandios, aber es ist natürlich noch ein weiter Weg zu gehen. Wie gesagt, sie haben es weiterhin nicht in der eigenen Hand. Sie müssen das letzte Spiel in Heidenheim gewinnen. Das ist schwer genug, weil Heidenheim ja auch noch um den Einzug in die Conference League spielt. Und Union daheim gegen den Sportclub aus Freiburg ist natürlich auch nicht ohne Chance. Für Christian Streich war das am vergangenen Wochenende der letzte Heimauftritt im Europaparkstadion als Bundesliga-Trainer des Sportclubs. Und natürlich ist er von uns Kollegen gefragt worden, was ihm da durch den Kopf geht. Diese letzten Meter am letzten Heimspielspieltag. Und was haben Sie als Antwort bekommen? Einen Streich-Klassiker.
Es ist so laut und dann geht man da und dann klatscht man. Also bei mir geht dann, ehrlich gesagt, tatsächlich nichts durch den Kopf. Hab vielleicht nicht genug Potenzial.
Ich habe nicht das Potenzial dafür. Unfassbar. Naja, er hat noch dieses Auswärtsspiel bei Union. Und da geht es nochmal um etwas. Freiburg ist aktuell Achter. Nochmal zur Erinnerung. Wird Bayer Leverkusen Pokalsieger, dann ist eben dieser achte Platz auch noch ein Platz, der für die Conference League berechtigt. Und es ist ja doch schon einigermaßen, ich würde mal sagen, nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Mannschaft, die jetzt 50 Spiele in Folge in dieser Saison ungeschlagen ist, aller Wahrscheinlichkeit nach die Mannschaft, die als erste und einzige jemals ungeschlagen durch eine Bundesliga-Saison schreitet, auch das DFB-Pokalfinale gegen den ersten FC Kaiserslautern gewinnt. Also dann wäre Platz 8 ein Europapokalplatz und das wäre ja zum Abschied für Christian Streich echt eine tolle Angelegenheit. Die Mannschaft will ihm das unbedingt schenken, also insofern nicht einfach für den ersten FC Union. Auf jeden Fall sind wir uns ganz sicher, dass Freiburg nicht die Füße hochlegen wird. Thema Wettbewerbsverzerrung. Das war ja ein riesengroßes Thema beim 3:0 von Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Schade, dass Ansgar nicht mit dabei ist, sonst hätten wir natürlich noch mal ein bisschen intensiver über Mainz 05 sprechen können. Die Mainzer ja durch den Sieg momentan über dem Strich klettern rauf auf Platz 15. Aber es wird Land auf, Land ab von einer Peinlichkeit, von einer Blamage, von eben Wettbewerbsverzerrung gesprochen bei Borussia Dortmund im Vergleich zum Champions League Rückspiel gegen PSG. Wieder natürlich unglaublich viele Veränderungen in der Startformation. Es gibt, was die Startformation angeht, von mir schon eine klare Meinung. Also ich habe das Spiel gemacht von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Das war nach Spiel 1 gegen PSG vor Spiel 2. Und da hatte Edin Terzic auch 10 Veränderungen vorgenommen. Er hat alle Feldspieler rausgenommen und 10 neue auf das Feld geschickt. Und jetzt hat er ja wieder die Komplettrotation zum Einsatz gebracht. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, gegen Augsburg vor Spiel 2 hatte jeder Spieler 100% Bock, sich zu zeigen beim Trainer auch in die Richtung, hier, du kannst mich bringen, ich bin bereit. Für dieses Rückspiel bin ich derjenige, wenn irgendwas ist, du kannst auf mich zählen, Trainer, absolut. Und das hat dann beim Kantersieg gegen den FC Augsburg auch geklappt. In Mainz allerdings hat man das Gefühl gehabt, der Stecker ist rausgezogen. Da war nichts. Da war kein Leben, da war keine Performance, da war kein Fußball, da war irgendwie nichts von Borussia Dortmund. Das ist dann etwas, was dir auf der Mütze pappen bleibt, als wenn dir eine Möwe auf den Kopf gekackt hat. Also das ist etwas, was schmuddelig ist und schmuddelig riecht. Das ist äußerst unangenehm. Das ist auch nicht Dortmund-like. Das ist nicht der BVB. Fakt ist, der Erfolg geht an Mainz. Sie haben die 3 Punkte und damit eine sehr, sehr ordentliche Ausgangsposition mit einem Punkt. Beim letzten Spiel in Wolfsburg wäre Mainz gesichert. Union könnte dann zwar auch die gleiche Punktzahl erreichen, aber Mainz hat die deutlich bessere Tordifferenz, eine um 12 Treffer bessere Tordifferenz als der erste FC Union. Das kriegen die am letzten Spieltag natürlich nicht mehr geregelt. Apropos Tordifferenz, das ist vielleicht ja auch nochmal ein Thema, wenn wir auf den letzten zu vergebenden Europapokalplatz blicken. Also wir gehen davon aus, dass mit dem DFB-Pokalsieg von Leverkusen das Platz 8 dann auch noch für die Conference League-Qualifikation reicht. Würde bedeuten, Werder Bremen ist da auch noch mit in der Verlosung, verliert Freiburg bei Union. Dann könnten Werder, Augsburg und auch Heidenheim punktgleich werden mit dem SC Freiburg, wenn sie ihre Spiele gewinnen. Und dann ist es in der Tat so, kommt so ein bisschen darauf an, wer sein Heimspiel oder sein Auswärtsspiel wie hoch gewinnt. Freiburg hat momentan die deutlich schlechteste Tordifferenz von den 4. Heidenheim -8, Augsburg -9, Werder auch -9. Werder spielt am letzten Tag dann gegen den VfL Bochum daheim. Heidenheim spielt zu Hause gegen den ersten FC Köln, auch eine schwierige Aufgabe. Und der FC Augsburg spielt bei Bayer Leverkusen, hat die schlechtesten Karten, was das angeht. Also ist gar nicht so weit weg, dass vielleicht Ole Werner mit seiner Mannschaft da noch was reißt. Zuletzt das 1:1 in Leipzig für Werder Bremen. Und da muss man sagen, halbe Mannschaft erkältet. Sie haben kaum noch was in der Batterie, haben aber richtig was rausgerotzt. Und der Trainer hat hinterher zu Recht gesagt:
Ich bin sehr, sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Ich glaube, dass wir speziell in der ersten Halbzeit nah an dem waren, was wir spielen wollten, spielen können. Über allem steht dann für mich trotzdem die Leistung, die Art und Weise, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Und die war richtig gut. Jetzt geht es für uns darum, am 34. Spieltag vor eigenem Publikum nochmal alles zu mobilisieren, gegen Bochum nochmal 3 Punkte zu holen und nach Möglichkeit dann auch mit einer guten Leistung, einem guten Ergebnis noch den einen oder anderen Tabellenplatz gut zu machen.
Den einen oder anderen heißt also, Werder könnte von 11 auf 8 springen. Mal kicken. Mal kicken bedeutet für uns alle momentan auch darauf zu schauen, was ist eigentlich mit dem Kader für die Europameisterschaft. Julian Nagelsmann macht ja so ein kleines Spielchen draus. Das heißt, alle paar Tage wird ein neuer Name veröffentlicht, entweder von einem Influencer in der Tagesschau oder sonst irgendwie wo. 2 Bonbons haben sie schon aus der Tüte gezogen. Und zwar einmal ist es Nico Schlotterbeck, Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Und der andere Jonathan Tah. Schlotterbeck ist jetzt schon so, war ja zuletzt nicht mit dabei, hat überragend performt in der Champions League. Insofern, ist ein Ausrufezeichen und absolut verdient. Thema Momentum. Julian Nagelsmann hat ja vor der letzten Nominierung vom Momentum gesprochen. Da muss man sagen, das Momentum liegt natürlich bei Nico Schlotterbeck zu 100%. Mats Hummels, mal gucken, wie das so sein wird. Grandios, was er gezeigt hat. Ich bin auch gespannt, ich weiß nicht. Also Toni Rüdiger wird es natürlich zu 100%. Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, mal gucken, wer dann IV Nummer 4 sein wird. und wer überhaupt aus der Kiste kommt. Das Gute ist, am Donnerstag, den 16. Mai, wissen wir endgültig Bescheid. Dann muss Julian Nagelsmann nämlich seinen EM-Kader verkündet haben, angemeldet haben bei der UEFA. Dann werden wir wissen, wer alles mit dabei ist. Dann können wir das Ganze auch nochmal bilanzieren, hofieren und auch mal austarieren und diskutieren mit einem hoffentlich wieder vollgenesenen Ansgar Brinkmann! Halleluja! Das war der Ansgar aus der Dose. Hoffentlich nächste Woche wieder mit ihm gemeinsam hier. Ansgar, gib alles!
Kickerherz, der Fußball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.